Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mütter und Töchter. Eine junge Frau betritt ein Antiquitätengeschäft und schaut sich um. Es gibt viele schöne Dinge in den Regalen und an den Wänden zu entdecken. Möbel, Lampen, alte Spiegel. Außer ihr ist nur noch eine weitere Kundin im Laden, die sie ab und zu in den Gängen vorbeischlendern sieht. Sie wirkt respekteinflößend und erinnert die junge Frau an ihre Mutter. Erst als sie bei dem Versuch, ihr auszuweichen, fast mit ihr zusammenstößt, realisiert sie, um wen es sich handelt, um ihr eigenes Spiegelbild. Eine skurrile Episode, die Isabella Rossellini, Ingrid Bergmanns Tochter, schildert. Sie enthält wesentliche Aspekte einer Mutter-Tochter-Beziehung. Vertrautheit und Fremdheit. Identifikation und Abgrenzung. Diese kommen in allen 16 Porträts vor, so verschieden die dargestellten Frauen auch sein mögen. Jedes Schicksal, jede Beziehung ist einzigartig. Zeitlich reicht das Spektrum vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Ein Zeitraum, in dem sich die Rolle der Frau grundlegend verändert hat. Doch es gibt eine Erfahrung, die alle teilen. Jede Frau ist eine Tochter. Die Töchter in diesem Band haben es nicht immer leicht mit ihren Müttern und umgekehrt. Mutterliebe und Tochterliebe nehmen unterschiedliche Gestalt an und sind nicht immer sofort zu erkennen. Manchmal zeigt sich die Liebe eben auf eine sonderbare Weise. Doch es lohnt sich, genau hinzuschauen, die Vielfalt der Gefühle auf sich wirken zu lassen und Glücksmomente nachzuempfinden, wie Liv Ullmann empfiehlt. So sei die Nacht, in der sie ihre Tochter Lynn zur Welt brachte, die schönste Nacht ihres Lebens gewesen. Ein Ereignis, das ihr ganz allein gehörte. Es gab nur mein Mädchen und mich. Ich lese jetzt das Porträt von Maria Callas und ihrer Mutter Evangelia. Das Wunderkind mit der goldenen Stimme. Anfang Dezember 1923 setzten bei Evangelia Kallegropoulos die Wehen ein. Sie wurde ins New Yorker Flower Hospital gebracht, die Geburt verlief ohne Komplikationen und so hielt sie bald ein gesundes, schwarzhaariges, großes, ungewöhnlich schweres Baby im Arm, das nur einen einzigen Fehler hatte. Es war ein Mädchen. Damit hatte Evangelia nicht gerechnet. Wenige Monate vor Marias Geburt waren ihre Eltern mit ihrer ältesten Tochter Jacinti, genannt Jackie, von Athen nach Amerika ausgewandert. Kurz davor war ihr zweijähriger Sohn Vassili gestorben, eine schreckliche Tragödie für die Familie. Die Mutter wünschte sich nun nichts sehnlicher als einen neuen Sohn und zog ein anderes Geschlecht gar nicht erst in Erwägung. Schließlich hatte sie ihren Mann zu einem Astrologen gesandt, um die günstigste Sternenkonstellation für die Zeugung eines Jungen zu berechnen. Maria Callas kam am 3. Dezember 1923 als drittes Kind von Georges Kallegropoulos und seiner Frau Evangelia, geborene Dimitroadou, in New York zur Welt. Bereits der Geburtstag sorgte für Verwirrung, denn es waren verschiedene Daten im Umlauf. Die Mutter gab den 4. Dezember an. In der Schule wurde der 3. Dezember eingetragen. Maria selbst feierte ihren Geburtstag immer am 2. Dezember. Es sollte 3 Jahre dauern, bis das Kind in der griechisch-orthodoxen Kirche von Manhattan getauft wurde. Maria Anna Sophia Cecilia. In der Familie wurde sie Mary gerufen. Den Familiennamen Callas hatte Georges aus praktischen Gründen gewählt. Verkürzungen des komplizierten ursprünglichen Namens waren damals nach amerikanischem Recht unproblematisch. In ihrem Buch »My Daughter Maria Callas« berichtet Evangelia, Maria sei während eines heftigen Sturms geboren und das habe rückblickend Symbolkraft für sie, denn ihre Tochter sei ein Leben lang eine Quelle von Stürmen gewesen. Offensichtlich hat die Trauer der Mutter um den verstorbenen Sohn die ersten Jahre von Marys Kindheit bestimmt. Die Legende vom klugen, schönen Bruder, auf den die Mutter alle Hoffnungen gesetzt hatte, schwebte immer über Mary. Ein Mensch, mit dem sie nur durch einen ständigen Vergleich verbunden war, den sie zwangsläufig verlieren musste. Auch den Vergleich mit der Schwester verlor sie. Maria Callas schildert ihre Schwester rückblickend als ein schönes Mädchen, wohingegen sie selbst unansehnlich, dick und kurzsichtig gewesen sei. Die Ehe der Eltern war nicht sehr lange glücklich. Sie hatten im August 1916 geheiratet, ein Jahr nachdem sie sich in Athen kennengelernt hatten. Evangelia war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, ein hübsches blondes Mädchen. Georges war fast 15 Jahre älter, ein gut aussehender Mann, der sich seiner Wirkung auf Frauen bewusst war. Nicht nur Evangelias Attraktivität hatte ihn angezogen, sondern auch die Tatsache, dass sie aus einer angesehenen, wohlhabenden Familie stammte. Ihr Vater war Armeeoffizier. Musik und Literatur spielten eine wichtige Rolle in dem großen Haushalt. Evangelia hatte 10 Geschwister, die alle gern sangen und musizierten, was sie später immer wieder stark betonte, um Marias Talent auf ihre eigene Familie zurückzuführen. Georges stammte aus bäuerlichen Verhältnissen und hatte an der Universität von Athen Pharmazie studiert. Wegen des Studiums stimmte Evangelias Vater, dem die Herkunft seines Schwiegersohns nicht standesgemäß erschien, schließlich doch der Heirat zu. Nach der Hochzeit ließ sich das junge Paar in Meligala, einer Kleinstadt auf dem Peloponnes, nieder. 1917 wurde die Tochter Jacinthi geboren. 1920 kam der Sohn Vassili zur Welt, der 2 Jahre später starb. Von diesem furchtbaren Schlag sollte sich die junge Familie nie mehr richtig erholen. Jeder flüchtete sich in eine Rolle, die Trost und Sicherheit versprach. Georges ging in seinem abwechslungsreichen Berufsleben auf, hatte Affären und Evangelia entwickelte sich zur herrschsüchtigen Hausfrau. 1923 entschloss sich Georges plötzlich, das Geschäft aufzugeben und nach Amerika auszuwandern. Ein unverständlicher Schritt. Seine Familie stellte er vor vollendete Tatsachen, nachdem die Überfahrt bereits gebucht war. Evangelia konnte sich nur schwer daran gewöhnen, in New York von einem relativ bescheidenen Gehalt zu leben. Sie fühlte sich als etwas Besseres und die griechische Nachbarschaft in Queens war nicht der Umgang, den sie sich für ihre Töchter wünschte. Von Anfang an wurden die beiden Mädchen in der typischen Weise der griechischen Auswandererfamilien erzogen, überbehütet und streng. Der neuen Umgebung, dem neuen Land, stand man mit Misstrauen gegenüber. Für die Kinder war das besonders schwierig. Aus Jacinthi war Jackie geworden. Man hatte sie aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und in eine völlig fremde Welt gebracht. Mary dagegen wurde ins amerikanische Leben hineingeboren. Sie wuchs im Schutz ihrer großen Schwester auf, die sich liebevoll um sie kümmerte. Die Ersparnisse, die die Familie Kalogeropoulos aus Griechenland mitgebracht hatte, waren bald aufgebraucht. Ein Freund lieh Georges Geld für einen eigenen Drugstore. Die Splendid Pharmacy wurde im Juni 1992 in der 9th Avenue eröffnet. Diese Gegend, in der sich viele griechische Einwanderer angesiedelt hatten, wurde Hell's Kitchen genannt. Schon nach einem halben Jahr zeitigten Wirtschaftskrise und Börsenkrach ihre Wirkung. Die finanzielle Situation des Geschäfts verschlechterte sich rapide. Die Streitigkeiten der Eltern eskalierten. Nach einem heftigen Streit erlitt die Mutter einen Nervenzusammenbruch und schluckte eine Überdosis Tabletten. Als die Kinder aus der Schule kamen, mussten sie mit ansehen, wie der Rettungswagen ihre Mutter ins Krankenhaus brachte. Die Folge: ein einmonatiger Klinikaufenthalt. Die Beziehung von Evangelia und Georges war danach endgültig und unrettbar zerstört. Jackie berichtet, die Eltern hätten von diesem Zeitpunkt an wie zwei Fremde unter einem Dach gelebt. Doch sie blieben zusammen, wechselten häufig die Wohnung, sodass die kleine Mary im Alter von 8 Jahren bereits 5 verschiedene Schulen besucht hatte. Auf ihre schulischen Leistungen hatte das kaum Auswirkungen. Mary war ein fleißiges, intelligentes Kind, das wegen seiner starken Kurzsichtigkeit in einer der ersten Reihen saß. Sie gehörte fast immer zu den Klassenbesten, konnte aber nirgendwo richtig Fuß fassen und Freundschaften schließen. Ihre sozialen Kontakte ergaben sich eher zufällig und waren nicht zuletzt von den Launen ihrer Mutter abhängig, die den Umgang ihrer Töchter streng überwachte. Mary war oft allein und einsam und machte aus der Not schließlich eine Tugend, denn sie hatte irgendwann etwas entdeckt, was ihr nicht nur Spaß machte, sondern ihr ein ganz eigenes Gefühl der Erfüllung gab, die Musik. Wo und wann Maria Callas besondere Begabung erkannt wurde, darüber gibt es zahlreiche, sich widersprechende Legenden, von ihr selbst und ihrer Mutter erzählt. Eine davon besagt, dass sie schon als kleines Mädchen fast noch in der Wiege in einer so ungewöhnlichen Weise gesungen habe, dass selbst die Nachbarn aufhorchten. Mal heißt es, sie sei schon als ganz kleines Kind musikalisch anspruchsvoll gewesen und habe statt der griechischen Volksweisen, die ihr Vater so mochte, lieber Opernmusik hören wollen. Das dürfte allerdings eher die Wünsche ihrer Mutter widerspiegeln. Diese antwortete später, als ihre Tochter längst berühmt war, auf die Frage eines Interviewers, wann sie denn die besondere Begabung Marys erkannt habe, ohne zu zögern, mit 3 Jahren. An anderer Stelle beschreibt sie, dass ihr die Stimme der 10-jährigen Mary außerordentlich erschien. In der Schule nahm man das Besondere ihrer Stimme wahr. Ein Lehrer sagte, sie habe eine Nachtigall in der Kehle und in ihr Poesiealbum schrieben ihre Mitschülerinnen die besten Wünsche für das Mädchen mit der goldenen Stimme und die zukünftige große Sängerin. Und sie selbst erinnerte sich, wenn ich sang, fühlte ich, dass ich wirklich geliebt wurde. Über ihre musikalische Förderung machte Maria Callas widersprüchliche Angaben. So berichtete sie ausführlich, wie der musikalische Drill unmittelbar einsetzte, nachdem ihre Mutter erkannt hatte, wie begabt sie war. Im Alter von 4 Jahren habe sie keine Chance gehabt, sich dagegen zu wehren. Der Einstieg in die Wunderkind-Karriere hatte begonnen. Eine regelrechte Gesangsmaschine, die ihre Kunst abrufbereit präsentieren musste, sei aus ihr gemacht worden. Die Kindheit sei ihr gestohlen worden. Doch wie streng und unbarmherzig war die musikalische Erziehung ihrer Mutter wirklich? Und wäre ohne diese Erziehung zur Musik aus Maria überhaupt das geworden, was schließlich aus ihr wurde? Maria Callas konnte diese Fragen nicht eindeutig beantworten. Es gibt nämlich auch eine andere Schilderung ihrer musikalischen Anfänge, die besagt, dass man sie gar nicht zum Üben habe anhalten müssen, denn Musik sei für sie, solange sie denken könne, das Wichtigste im Leben gewesen und das, was sie am meisten geliebt habe. Mary und Jackie nahmen mit Erfolg an Musikwettbewerben teil. Mary singend, Jackie am Klavier, sodass sich Evangelia in ihrer Wunderkind-Theorie bestätigt sah. Eine Weile vergaß sie ihre Nörgelei, lehrte die Mädchen Tango tanzen, spielte Szenen und ganze Stücke mit ihnen. Das war die andere Seite der Mutter, die sie nur selten auslebte. Einfallsreichtum, Spontanität, Freude am Spiel. Die Kinder waren dann wie verzaubert, aber oft konnte die Stimmung von einer Sekunde auf die andere wieder umschlagen und alles Vorherige zunichte machen. Das war es, was sie fürchteten. Sie waren den exzentrischen Launen ihrer Mutter hilflos ausgeliefert. Weil Evangelia erkannte, dass Amerika für die musikalische Entwicklung ihrer Tochter keine vielversprechende Perspektive bot, reifte in ihr der Entschluss, nach Griechenland zurückzugehen. Ganz sicher würde die Familie sie herzlich aufnehmen und die begabten Kinder fördern. Am 20. Februar 1937 verließ Mary zusammen mit ihrer Mutter Amerika. In ihren offiziellen Ausreiseunterlagen stand Sophie C. Carlos, New York, Student, 5 feet 7 inches tall, brown hair, brown eyes, reist in Begleitung ihrer Mutter am 20. Februar 1937 an Bord der Saturnia nach Griechenland und Jackie war schon Mitte September 1936 vorausgeschickt worden. Während der Reise hatten Mutter und Tochter mit der Seekrankheit zu kämpfen. Als Mary wieder gesund war, inspizierte sie das Schiff und entdeckte im Salon der Touristenklasse ein Klavier, an dem sie sich sofort niederließ, vor sich hinspielte und sang, worauf der Kapitän sie um ein Konzert für die Offiziere und die Mannschaft bat. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt außerhalb der Schule. Ein 13-jähriges Mädchen stand im blauen Baumwollkleid mit weißem Bubikragen, das Haar sorgfältig frisiert im Salon der Saturnia. Die Brille nahm sie ab, bevor sie die ersten Töne anstimmte. Sie sang das Ave Maria, La Paloma und die geliebte Habanera. Das Publikum und der Kapitän waren begeistert und trauten ihren Augen kaum, als die junge Sängerin bei der von Carmen an Don José gerichteten Schlussphrase »Prends garde à toi«, nimm dich in Acht, aus einer der Vasen, die auf den Tischen standen, eine Nelke zog und diese dem Kapitän mit herausfordernder Geste, feurigem Blick und hinreißendem Lächeln zuwarf. Am nächsten Tag sandte er ihr einen Blumenstrauß und eine Puppe, zusammen mit einem Dankesbillet, auf dem zu lesen war »Für Maria, die niemals mit Puppen gespielt hat«. Und so erhielt sie auf der Saturnia gleichzeitig den ersten Blumenstrauß ihrer Karriere sowie auch die allererste Puppe ihres Lebens. Und jetzt wäre es doch schön, wenn wir uns vielleicht mal die Habanera anhören könnten. Natürlich nicht die, die damals die kleine Maria gesungen hat, sondern eine viel, viel spätere Aufnahme der Diva Assoluta. Am Samstag, den 6. März 1937, legte die Saturnia im Hafen von Patras an. Schon am nächsten Morgen ging es mit dem Zug weiter. Am Bahnhof von Athen erwartete sie ein regelrechtes Empfangskomitee. Es bestand aus Evangelias Schwestern, Brüdern, Schwägerinnen und Schwagern. Mary sah sich einer unübersichtlichen Gruppe von unbekannten Menschen, ihren Tanten und Onkeln gegenüber, die sie so herzlich empfingen und umarmten, als hätten sie sie schmerzlich vermisst. Endlich entdeckte sie auch Jackie und war überglücklich, ihre Schwester endlich wiederzusehen. Was die finanziellen Verhältnisse ihrer Familie betraf, hatte sich Evangelia getäuscht. Zwar waren ihre Geschwister nicht gerade arm, aber die Aussicht, ihre Schwester aus Amerika und deren zwei Töchter zu unterstützen, sorgte bei ihnen nicht gerade für Begeisterung. Eigentlich hätten es alle am liebsten gesehen, wenn die drei Amerikanerinnen nach einem ausgedehnten Urlaub in Athen, den sie ihnen gerne ermöglichen wollten, wieder zurück nach New York gingen. Das hatte Mary auch am liebsten getan. Sie hatte Heimweh nach New York, fühlte sich fremd in Athen. Wieder wurde die Musik für sie zur Retterin. Jeden Tag sang sie und übte sie Klavier. Mit Hilfe eines ihrer Onkel erhielt sie einen Termin am Nationalkonservatorium bei der berühmten Gesangslehrerin Maria Trivella. Diese war beeindruckt von der jungen Sängerin und erklärte sich sofort bereit, Mary, aus der in Griechenland Maria geworden war, zu unterrichten. Weil sie von der schwierigen finanziellen Situation Evangelias wusste, empfahl sie ihre neue Schülerin für ein Stipendium. Doch das Mindestalter dafür war 16 Jahre. Evangelia zögerte nicht lange. Sie fälschte Marias Geburtsurkunde, indem sie die Jahreszahl 1923 durch 1921 ersetzte. Für sie war es eine Notlüge zu einem guten Zweck. Die zunehmenden Fortschritte ihrer Tochter waren für Evangelia der Grund, sich nach Höherem umzuschauen. Elvira de Hidalgo, der spanischen Gesangslehrerin, die am Athener Konservatorium lehrte, ging ein legendärer Ruf voraus. Evangelia verführte ihre Tochter zu einem Doppelspiel und arrangierte heimlich einen Termin bei Elvira de Hidalgo. Diese erklärte sich sofort bereit, Maria kostenlos zu unterrichten, und so wechselte diese nach Ablauf des Schuljahres auf das Athener Konservatorium, gab aber Maria Trivella erst Bescheid, nachdem sie dort offiziell angenommen worden war. Elvira de Hidalgo wurde nicht nur zu Marias musikalischer Bezugsperson, sondern auch zu ihrer emotionalen. Das gab ihr die Chance, sich von ihrer Mutter abzuwenden, ohne mütterliche Zuwendung entbehren zu müssen. Nun konnte sie eine Teilung vornehmen in eine gute und eine böse Mutter. Evangelia schrieb sie die negativen Aspekte zu. Sie habe aus ihr eine Vorsingmaschine gemacht, mit Zwang gearbeitet und ihre Kindheit gestohlen. Elvira de Hidalgo dagegen habe nicht nur ihre Stimme geschult, sondern ihr darüber hinaus auch Selbstwertgefühl und Sicherheit gegeben. Zu den zwei neuen Müttern gesellten sich bald zwei neue Väter. Im Abstand von wenigen Wochen lernte Maria die beiden Männer kennen, die in den kommenden Jahren ihre entscheidenden Förderer und Unterstützer sein würden. Giovanni Battista Meneghini und Tullio Serafin. Was sich dabei fortsetzte, war die Dualität, die sich als Grundmotiv durch ihr Leben zog. Die beiden weiblichen Karriereinitiatorinnen Evangelia und Elvira wurden abgelöst von zwei männlichen Karrierebeschleunigern. Dem Opernliebhaber Giovanni Battista Meneghini begegnete Maria am 30. Juni 1947 in Verona. Sie verliebten sich ineinander. Wenn nicht auf den ersten Blick, so doch ganz sicher auf den zweiten, berichtete Maria Callas. Gegen den Willen ihrer Mutter, die mittlerweile mehr und mehr an Einfluss verlor, wurde er ihr Ehemann. Die Hochzeit fand am 21. April 1949 ohne die jeweiligen Familien statt. Evangelias Reaktion bestand darin, Maria darauf hinzuweisen, dass sie in erster Linie ihrem Publikum gehörte, nicht ihrem Mann. Der zweite wichtige Mann, den Maria 3 Wochen nach ihrer Begegnung mit Meneghini kennenlernte, war der Dirigent Tullio Serafin. Eines der glücklichsten Ereignisse meines Lebens, vielleicht das glücklichste, war, dass er mein italienisches Debüt dirigierte, Verona 1947, erklärte Maria Callas und machte an diesem Ereignis den eigentlichen Beginn ihrer Karriere fest. Immer wieder betonte sie, Serafin habe sie künstlerisch gefördert wie kein zweiter. Er war es, mit dem sie ihre ersten großen Bühnenrollen, darunter auch ihre Schicksalsrolle Norma, erarbeitete und im Lauf der Zeit weiterentwickelte. Darüber hinaus verdankte sie ihm die Bekanntschaft mit einem anderen großen Magier der Bühne, der eine Zeit lang zu ihrem künstlerischen Partner werden sollte, Luchino Visconti. 1951 ging Maria Callas auf Mexiko-Tournee, ein großer Triumph und zugleich eine große Anstrengung. Zu letzterer trug die Tatsache bei, dass sie ihre Mutter eingeladen hatte. Evangelia genoss es, als Mutter der sensationellen europäischen Primadonna im Mittelpunkt zu stehen. Endlich hatte sie den Anteil am Erfolg ihrer Tochter, der ihr rechtmäßig zustand. Als sich die beiden nach der letzten Aufführung am 27. Juni voneinander verabschiedeten, wussten sie noch nicht, dass sie sich nie wiedersehen würden, denn ihre gemeinsamen Tage endeten zunächst harmonisch. Maria, die den Aufenthalt ihrer Mutter komplett bezahlt hatte, schenkte ihr zum Abschied noch einen teuren Pelzmantel. Sie ahnte nicht, dass dieses großzügige Geschenk Evangelia zu weiteren Geldforderungen anregen würde. 2 Jahre später würde sie mit einem Brief Marias an die Öffentlichkeit gehen, in dem diese die finanziellen Ansprüche der Mutter für immer zurückwies. Dieser Brief war tatsächlich eine ebenso eindeutige wie endgültige Absage an die permanenten Geldforderungen. Maria schrieb, sie sei nicht verantwortlich für die finanziellen Verhältnisse ihrer Mutter und ihrer Schwester. Beide seien jung genug, um einen Beruf auszuüben und für sich selbst zu sorgen. Damit hatte sie sich in den Augen ihrer Mutter ein für alle Mal als herzlose Tochter und Schwester etabliert. Maria brach die Beziehung zu ihrer Mutter zunächst nur ab, weil so viel Anstrengendes vor ihr lag und sie ihre Kräfte für ihre Arbeit brauchen würde. Der Bruch war als vorübergehender Selbstschutz gedacht, doch Evangelia provozierte er zu immer neuen Attacken. Ihr Rachebedürfnis war grenzenlos und ihre öffentlichen Anschuldigungen nahmen kein Ende. Sie gipfelten 1960 in ihrem Buch »My Daughter Maria Callas«, das streckenweise einer bösartigen Abrechnung gleichkommt. Maria, die sich alles andere als diplomatisch verhielt und damit ihren Beitrag zu dem katastrophalen Verhältnis leistete, fühlte sich verletzt. Vor allen Dingen konnte sie nicht verstehen, warum ihre Mutter und ihre Schwester nicht stolz auf sie waren. Es gab doch genug Gründe dafür und sie begriff nicht, warum sich die beiden nicht wirklich für sie interessierten. In den letzten Jahren war jedes Lebenszeichen, das sie von ihnen erhielt, eine mehr oder weniger geschickt verkleidete Bitte um Geld. Ende der 1950er Jahre verlagerte Maria Callas ihre Darstellungs- und Selbstinszenierungskunst von der Bühne in den Alltag. Melodramatische Opernelemente schlichen sich in ihr Leben, denn ein neuer, attraktiver Protagonist hatte die Szene um die Diva Assoluta betreten. Sie ging eine Liebesbeziehung zu dem griechischen Reeder-Tycoon Aristoteles Onassis ein und gab im September 1959 ihre Trennung von Menigini bekannt. Nun wurde der internationale Jet-Set Hauptauftrittsort für Maria Callas, auf den Opernbühnen war sie hingegen nur noch selten zu sehen. Maria Callas reiste mit Onassis um die Welt und besuchte die Partys der Beautiful People und sogenannten oberen 10.000. Die erwartete Hochzeit blieb aus. Maria Callas lebte überwiegend in Paris. 1968 erfuhr sie durch die Medien, dass Onassis Jacqueline Kennedy geheiratet hatte. Auch in dieser Phase ihres Lebens wichen die Reporter und Fotografen nicht von ihrer Seite und kommentierten süffisant das Geschehen. Ein letzter künstlerischer Höhepunkt für Maria Callas war die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Pier Paolo Pasolini, der ihr 1969 die Titelrolle in seinem Film Medea anbot und ihr damit die Chance bot, ihre Schauspielkunst eindrucksvoll zu präsentieren. 1973 nahm sie den Vorschlag ihres Kollegen Giuseppe Di Stefano an, eine gemeinsame Comeback-Tournee zu veranstalten. Die erfolgreiche Tour endete im November in Sapporo. Folgeangebote schlug Maria Callas aus. Zuletzt lebte sie zurückgezogen in Paris und nahm aus der Ferne Abschied von den Menschen, die ihr eine Zeit lang viel bedeutet hatten. Aristoteles Onassis starb am 15. März 1975. Pier Paolo Pasolini wurde am 2. November 1975 ermordet. Luchino Visconti starb am 17. März 1976. Ihr eigener Tod überraschte die Welt. Maria Callas starb am 16. September 1977 gegen Mittag an Herzversagen in ihrer Wohnung in der Avenue Georges Mandel. Ihre sterblichen Überreste wurden auf dem Friedhof Père Lachaise eingeäschert und vorübergehend verwahrt. Im Juni 1978 wurde die Urne nach Griechenland transportiert und ihre Asche in der Ägäis verstreut. Evangelia überlebte ihre Tochter um 5 Jahre. Sie starb im Alter von 80 Jahren am 20. August 1982 in Athen.
Willkommen, liebe Gäste hier im Pixel, unserem gläsernen Aufnahmestudio und wo immer Sie diesen Podcast gerade hören, bei einer neuen Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und mein heutiger Gast ist Gunnar Wendt. Gunnar ist eine Institution in München, wenn es um Literatur, Kultur und um besondere Bücher geht. Heute stellen wir ihr Buch »Die Freude meines Lebens« vor. Wir haben gerade etwas daraus hören dürfen. Es ist ein schönes Buch. Es geht um die Biografien von Müttern und Töchtern. Gleichzeitig ist es aber keine Biografiesammlung. Es ist etwas anderes, Spannendes, Anrührendes und zutiefst Menschliches. Wir werden es im Laufe unseres Gesprächs sicherlich ergründen. Liebe Gunda, ich begrüße dich ganz herzlich zu Hörbahn on Stage. Wir treffen uns ja hier und da auch auf anderen literarischen Veranstaltungen und du bist immer sehr gefragt. Umso mehr freue ich mich, dass du heute zu mir gekommen bist. Schön, dass wir über dein neues Buch sprechen können. Gunda, du hast mal ein Literaturtelefon in München gemacht. Was war das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Erzähl uns doch bitte etwas darüber.
Zu den Ansagen, die man per Telefon abrufen konnte, gehörte neben der Uhrzeit, die wohl am meisten abgerufen wurde, gehörte dann nun schließlich auch das Literaturtelefon, wo man 5 Minuten lang eine literarische Lesung gehört hat. Immer eigentlich von dem Autor, der Autorin selbst gelesen. Und oft waren es die Neuerscheinungen. Es waren zunächst überwiegend Münchner Autorinnen und Autoren, aber allmählich setzte sich das mehr durch und dann sagten die Verlage Bescheid, wenn eine von den Autoren, die von auswärts kamen, gerade in München waren. Es war also eine sehr beliebte Sache. Es wurde aufgenommen und eine Woche lang gesendet unter dieser bestimmten Nummer und dann kam wieder eine andere Lesung. Und es sammelten sich natürlich sehr, sehr viele, weil es ja wöchentlich gewechselt wurde, es sammelten sich unheimlich viele Lesungen an. Und 2002, also ich bin eingestiegen 1992 und habe das bis 2002 gemacht, also 10 Jahre lang. Und da sind natürlich, ich weiß jetzt die Zahl nicht, wie viele Aufnahmen wir haben. Es ist eine ganze Reihe von CDs, die archiviert waren, die im Kulturreferat lagen. Und dann hat das Kulturreferat irgendwann überlegt, dass es ja schade ist, wenn so ein Schatz jetzt nur im Verborgenen blüht. Und zusammen mit dem Literaturportal Bayern die Idee gehabt, unter dem Titel Hörfunken jeweils am dritten Dienstag des Monats zwei neue Lesungen aus diesem Archiv zu veröffentlichen. Also die kann man online abhören. Und das Schöne ist, das ist ja ein Archiv, auch dort etwas, was wächst. Das ist nicht wie es früher so war, wo dann die eine Lesung die andere ablöste, sondern nein, es wird immer mehr. Und das ist eigentlich toll, auch für die Autoren, die sind teilweise sehr, sehr begeistert, diese alten Aufnahmen von sich zu hören. Das hat man ja meistens nicht mehr. Also es ist ein schöner Schatz, ein schöner Fundus. Und ich denke auch jetzt besonders daran, weil die Aufnahmen fanden immer hier im Gasteig statt.
Verstehe.
Zunächst analog. Also mit großen Tonbändern, wo dann, wenn geschnitten wurde, man so Schnipsel hatte von den Bändern.
Ja, ich kenne das auch noch, ja.
Ja, und wo irgendwelche Versprecher rausgeschnitten wurden und was auch toll, und manchmal wurde zu viel rausgeschnitten und dann weiß ich noch, dann suchten wir plötzlich auf dem Boden unter diesen Schnipseln ein D. Was könnte ein D als Anfang sein oder so? Also es gab ganz skurrile Geschichten. Und ich freue mich sehr, dass all diese Lesungen einfach noch da sind und auf diese Weise dem Publikum zugänglich gemacht werden.
Das ist auf jeden Fall toll. Es ist zum Beispiel, ich kenne das auch, wir arbeiten ja auch mit dem Literaturportal zusammen und wir füttern das sozusagen auch mit Kolumnen, die wir jeden Montag haben. Und auch das Schöne ist tatsächlich, dass das erhalten bleibt, dass das im Archiv quasi ist und auch in mehreren Jahren noch abhörbar ist. Und das ist tatsächlich was anderes, als es noch zu der Zeit war, als es entstanden ist, dass es dann einfach einmal gehört und dann war es weg.
Oftmals, ja, dann war es weg, genau. Ne?
Und das ist extrem schade und heutzutage bleibt es da und auch hier in der Zwischenzeit auch schon.
Ja, das war natürlich toll. Auch irgendwie spannend, das war irgendwie auch toll. Man hört es, wollte es nicht verpassen.
Man hat mir neulich ein Buch angeboten, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir heute mit deinem Buch besprechen wollen. Es hieß Mutterliebe, ein Mythos. Und der Untertitel war Der Mutterinstinkt, ein kulturell eingeredetes Phänomen. Was würdest du von diesem Buch halten? So, wenn du nicht mehr weißt als jetzt das, was ich dir gerade gesagt habe.
Es gab diese Bücher zu diesem Thema, gibt es, wenn man lange Zeit zurückguckt, immer wieder. Also ich weiß gar nicht, ob es mich jetzt so besonders interessieren würde, weil mir war eben auch ganz wichtig, beide Seiten gleichberechtigt zu zeigen. Und wenn man sich das anschaut, ich weiß wie gesagt gar nichts über dieses Buch. Vielleicht tue ich ganz groß Unrecht, das kann sehr wohl sein. Aber wenn die Mutter so ausschließlich im Vordergrund steht und eben nicht das Kind, die Tochter oder der Sohn, dann finde ich das ein bisschen problematisch. Weil für mich war wirklich auch eine Erkenntnis, die sich so völlig banal eigentlich anhört, dass das Einzige, was wir alle sind, alle Frauen sind Töchter. Das ist das Einzige, was wir alle. Wir sind nicht alle Mütter. Und vorher habe ich ja ein Buch gemacht, das Buch hat ja einen Vorgänger über Schwestern. Wir sind auch nicht alle Schwestern. Ganz klar. Ja. Aber Töchter sind wir alle. Und darum denke ich mir, wünsche ich mir, dass so ein Buch über Mutterliebe auch sehr stark diesen Part berücksichtigt. Vielleicht tut es das ja in dem Buch. Ja, wobei die Auseinandersetzung mit diesem Mythos Mutterliebe, die finde ich schon sehr wichtig irgendwo. Weil, Das schon.
Verstehe.
Kommt auch immer wieder vor in den verschiedenen Porträts.
Bevor wir uns jetzt tatsächlich auch mit den Müttern und den Töchtern aus deinem Buch beschäftigen, was würdest du denn, wenn du es magst, über deine Mutter und dich sagen?
Über meine Mutter und mich gibt es gar nicht so glaube ich, nicht so viel zu sagen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Und vielleicht hatten wir beide jetzt im positiven Sinne in unserer Beziehung so eine ganz gute Mischung aus Nähe und Distanz. Also sie wusste immer, wo sie mich in Ruhe lassen musste. Mhm. Und hat das auch getan. Also sie war keine Mutter, die sich so reingedrängelt hat. Und bei mir war es eigentlich auch ähnlich. Also da haben wir uns sehr, sehr gut getroffen, wenn man so will.
Also quasi auch Respekt vor des anderen, Sicherheitsabstand oder wie man es nennen will.
Ja, vor allen Dingen auch immer eine Neugier, weil manche Dinge von ihr kann ich heute ja nicht mehr so, weil sie ist ja schon eine Weile tot, aber manche Dinge würde ich gerne noch ergründen. Mhm. Also dieses auch aufeinander neugierig sein.
Mhm, verstehe, ja.
Das muss ich sagen. Aber da so würde ich's charakterisieren.
Mhm, interessant. Vielleicht noch ein bisschen im theoretischen Bereich bleibend. Was denkst du, wie können kulturelle Erwartungen das Verhältnis von Müttern und Töchtern beeinflussen? Also das Drumherum, das Außen.
Das sorgt natürlich für Dinge wie Schuldgefühle oder so. Also wenn mir immer wieder gesagt wird, als gute, als richtige Mutter müsse ich das und das tun und ich tue es nicht, dann komme ich wahrscheinlich doch irgendwann, je nachdem wer das sagt, aber komme ich in diese Rolle, ja, an mir zu zweifeln oder so. Und da komme ich jetzt schon auf das Buch zum Beispiel. Die waren die Töchter von Ingrid Bergmann eigentlich immer sehr enttäuscht, wenn sie gefragt wurde, was das Wichtigste für sie im Leben sei. Dann hat sie geantwortet, meine Arbeit. Mhm. Und hat dann auch gesagt, sie wollte selber, dass es anders wäre, dass sie sagen könnte, meine Familie, meine Töchter oder so. Aber es ist nicht so und sie wollte da auch ganz ehrlich sein. Mhm. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass sie diese Erwartung irgendwo spürt. Mhm. Und wenn man es jetzt ein bisschen humorvoller nimmt, dann ist es ja auch die Geschichte, die ich etwas im Porträt ausführlicher erzähle, die ich ja im Prolog schon, mit der ich begonnen habe. So dieses Ablehnen, dieses ich will aber nicht so sein wie meine Mutter. Mhm. Und dann plötzlich gehe ich durch so einen Laden und gucke nicht so richtig hin und sehe da eine Gestalt und die erinnert mich an meine Mutter und ich komme ihr näher und das bin dann ich. Also das finde ich irgendwie, hat auch alles damit zu tun, mit eigener Identität, wir nicht so wie die Mutter sein wollen. Das ist auch eine Dimension davon.
Also als Mann und Sohn sozusagen habe ich das ja auch empfunden, meinem Vater gegenüber letztendlich. Und ich war dann, oder ich irgendwann so ab 40 habe ich dann gemerkt, die Werte, die er gehabt hat, sind meine Werte tatsächlich. Mhm. Und vieles von dem, was er sagte und machte, war dann nicht was. Davon bin ich weggelaufen. Ich wollte das anders machen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich bei vielen deiner Fälle auch so. Oder? Ist das anders?
Dass sie es anders machen wollen?
Ja, dass sie es eigentlich anders machen wollen. Oder sogar ablehnen, stark ablehnen.
Ja, stark ablehnen. Eigentlich, gut, wenn man jetzt das Beispiel Maria Callas nimmt zum Beispiel, diese Mutter, die das Kind bis zum gewissen Grad benutzt. Aber auch da habe ich mir die Frage gestellt, habe mich selbst gefragt, ist das nicht auch wiederum ein Klischee irgendwo? Mhm. Dieses Klischee, man hat ja früher von den Eislaufmüttern gesprochen, die die Karriere ihrer Kinder dazu benutzt haben, sich selber aufzuwerten und da auch vor nichts zurückgeschreckt haben, also um die Kinder, damit die Kinder berühmt werden. Ja, ich weiß es nicht so ganz genau. Mhm.
Bei einigen deiner Fälle, und bei den Fällen hört sich so geschäftsmäßig an, aber bei einigen deiner Schilderungen von Verhältnissen zueinander kommt ein großer Einfluss auch immer zustande der Generation davor. Ist das sehr aufgefallen bei dem Zusammentragen der Informationen, bei der Recherche? Ist das ein wirklicher Effekt?
Du meinst jetzt noch eine Generation weiter.
Also die Großmutter sozusagen von den Müttern jetzt und den Töchtern.
Darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Ich weiß es auch nicht, bei wem das tatsächlich so vorkommt. Ich gehe jetzt gerade mal die Liste.
Na, ich denke mal an Marie Antoinette zum Beispiel, wenn man da nach hinten guckt. Mhm, da ist ja eine Menge Tradition dahinter, viel Wissen, viel Bestimmtheit.
Ja, klar, aber ich habe da fand ich natürlich auch gerade bei dem Verhältnis von Maria Theresia zu ihrer Tochter, da fand ich natürlich auch dieses Ungeheuerliche, dass die Tochter eben in Paris dann verheiratet ist und ihre Mutter nichts Eiligeres zu tun hat, als ihr zwei Spitzel sozusagen zur Seite zu stellen, unter dem Vorwand, das eine ist ja der kirchliche und das andere ist, ich weiß nicht, was er genau von der Funktion ist, und natürlich vermeintlich als Unterstützer, aber in Wirklichkeit, um zu hören, was die Tochter da wirklich macht. Also das fand ich einfach bei der Geschichte am extremsten irgendwie.
Verstehe. Also ich habe mir immer so gedacht, gerade bei so dynastieartigen Familien zieht sich immer so ein roter Faden durch, aus dem man kaum ausbrechen kann als Kind oder als Tochter in deinem Sinne jetzt.
Das habe ich jetzt gar nicht so sehr empfunden. Ich habe tatsächlich wirklich versucht, mich sehr auf diese zwei Personen, um die es geht, oder manchmal war es auch eine dritte, da habe ich mir schon versucht, mich darauf sehr zu konzentrieren. Eben natürlich sind es auch biografische Entwürfe, aber immer unter diesem Aspekt dieser einen Beziehung. Ne? Und was jetzt die andere Generation angeht, da habe ich es natürlich bei Eva Maria Hagen, Nina Hagen und deren Tochter, Cosma Shiva Hagen, da sind es natürlich auch drei.
Genau, ja.
Und das ist auch, natürlich ist das auch spannend, wo auch wieder was weitergegeben wird. Das ist, du hast vorhin das Wort Dynastie, es ist ja wie eine Theaterdynastie, wenn man dann.
Das gibt es ja gar nicht so selten tatsächlich.
Nein, das gibt es auch nicht so selten. Wo auf der einen Seite natürlich für das Leben der Tochter und der Enkelin natürlich ein großes Maß an Verständnis in einer bestimmten Hinsicht aufgebracht wird. Weil das ist ja nicht das normale Leben, dieses Theaterleben oder so. Aber in dieser Szene ist es das schon.
Verstehe.
Also das finde ich da schon interessant. Aber wie gesagt, für mich war einfach wichtig, diese zwei Personen miteinander zu konfrontieren.
Nun kann man das einmal machen, indem man die Biografien sich sehr genau ansieht und guckt, was ist denn da eigentlich passiert und das zusammenträgt. Dann kann man aber auf der anderen Seite auch sich überlegen, wie war denn das wirkliche Verhältnis auf der emotionalen Ebene? Es ist ja doch noch was ganz anderes, unter Umständen jedenfalls. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, wie ich es eigentlich bei Biografien immer tue, ich habe sehr viel zu dem jeweiligen Thema gelesen, und zwar von verschiedenen Seiten gelesen, und habe dann also einen Eindruck daraus für mich entwickelt. Und das eine sind die Fakten, aber gerade bei, ich erwähne jetzt nochmal die Isabella Rossellini, die ja auch selber darüber geschrieben hat, da ist es dann natürlich leichter, etwas über die Emotion zu sagen, wenn die formuliert worden ist.
Genau.
Und das ist nicht immer der Fall. Und dann muss man natürlich ein bisschen, kann man nur versuchen, dahinter zu kommen, und kann es natürlich, und das tue ich dann auch, als meinen Eindruck kenntlich machen. Also nicht sagen, es ist so, die hatten das und das Verhältnis, sondern es scheint so. Oder in der und der Beziehung wird das und das deutlich.
Es sind ja doch allerhand Paarungen, die du hier vorstellst. Und hat dich beim näheren Hinsehen etwas wirklich völlig überrascht?
Vielleicht nicht völlig überrascht, aber natürlich einige Dinge, die wusste ich nicht. Vieles wusste ich natürlich, darum habe ich ja die jeweiligen Paare auch ausgewählt. Dann hat man ja schon so ein Vorwissen, das ist wie bei Biografien, wenn man gerne Biografie schreibt, dann weiß man ja schon, dann gibt's ja was in diesem Leben, was einem neugierig macht.
Genau.
Und insofern hat mich das, gab's da nicht so extrem viele Überraschungen. Und vielleicht am ehesten, wie schwierig es war in einem Fall, wo Mutter und Tochter sich jetzt nicht kannten, Mary Shelley und Mary Wollstonecraft, wie diese Mary Shelley, die uns ja den wunderbaren, hätte ich beinahe gesagt, Frankenstein.
Er ist in gewisser Weise wunderbar.
Großartigen beschert hat. Diese Autorin, die ihre Mutter ist bei der Geburt gestorben. Und einmal war eben eine berühmte Frauenrechtlerin, war sehr bekannt und sah ihr noch dazu so extrem ähnlich, dass sie immer mit ihr, dass ohne sie je gekannt zu haben, war deren Schicksal mit ihr extrem verbunden. Mhm. Also wie stark das sein kann, das hat mich schon überrascht oder das habe ich jetzt nicht so stark so gesehen. Tja, dann gab es einige Sachen, die ich einfach, wo ich auch staunend davor stand, Marian Faithfull und ihre Mutter Eva Sacher-Masoch oder die Jane Birkin und Charlotte Gainsbourg und wo dann noch andere Töchter auch dabei sind. Da habe ich bestimmte Lebensweisen kennengelernt, die ich in der Form, so viel wusste ich nicht darüber. Mhm. Und das ist das Schöne, was war eigentlich das Schöne dabei, gar nicht so spektakuläre Sachen, aber so ein bisschen eintauchen in andere mögliche Beziehungen. Mhm.
Du hast ja doch tatsächlich über einige deiner Protagonisten, nenne ich es mal, schon eigene Biografien geschrieben. Ja. Und ist dir da irgendwie beim Schreiben der neuen Konstellation, die war ja nicht für dich ganz neu, aber du hast sie ja neu betont, ist dir da etwas aufgefallen im Sinne von, das hättest du nicht erwartet, also jetzt nicht überrascht positiv, sondern einfach nur, dass du einen neuen Charakterzug von der schon früher betrachteten Figur gefunden hast?
Eigentlich nicht, weil die Frauen, über die ich geschrieben habe und die auch hier vorkommen, sind ja im Wesentlichen Maria Callas, Franziska zu Reventlow und Erika Mann.
Richtig, ja.
Und da spielten jeweils die Mutterbeziehung schon eine große Rolle. Also die habe ich vorher schon...
Wusstest du schon,
ne? Ja, habe ich vorher schon... Die konnte man nicht raushalten, die spielten auch in der Biografie eine große Rolle. Was ich tatsächlich eine andere Konstellation, die ich weggelassen habe, das habe ich mir erst überlegt, war Lena Christ und ihre Mutter. Mhm. Da habe ich mich dann nochmal nur mit dieser Beziehung beschäftigt. Und da ist dann das eigentlich passiert, was du eben vorhin so ein bisschen angedeutet hast. Und zwar, wenn man das jetzt losgelöst von den anderen Dingen, also jetzt nur sich auf diese Mutter-Tochter-Beziehung konzentriert, ist die so extrem und die ist so sadistisch und so schlimm von der Mutter aus gesehen, dass ich gedacht habe, die kann ich nicht diesen anderen Frauen, über die ich schreibe, hier an die Seite stellen. Mhm. Weil es so extrem, ein solcher Extremfall ist, das wollte ich einfach nicht. Oder das hat sich, ich habe es nicht gekonnt, es hat sich bei mir so entwickelt, dass ich sage, nee, das geht nicht. Weil hier haben eigentlich alle, auch die, was wir gehört haben, die Evangelier, die wollte ja eigentlich was Gutes.
Ja, verstehe.
Und alle die Mütter oder auch die Töchter, die ich mit denen ich hier zu tun hatte, wollten eigentlich was Gutes tun oder sie wollten ihre Sache tun, sie wollten vielleicht Unabhängigkeit, aber sie wollten auf keinen Fall weder die Mutter der Tochter noch die Tochter der Mutter schaden oder so, gar nicht. Und das war eben der Unterschied und darum habe ich die Lena Christ dann tatsächlich weggelassen.
Verstehe. Aber es gibt an einer Stelle einen ziemlich heftigen Konflikt, allerdings nicht zwischen Mutter und Tochter, sondern zwischen Mutter, Tochter und Sohn, nämlich den Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Wenn ich da jetzt mal an der Stelle auch mal einen Mann einbringen darf.
Ja.
Was hat es damit auf sich? Warum sind die so aufeinander los?
Ja, ich glaube, die Mutter war einfach eine ganz extreme Person und die wollte sich durchsetzen. Und es gab ja diesen Zank und Streit, wenn ihr der Sohn, der berühmte Arthur, vorwarf, ihre Geschichten würden in irgendwelchen Hinterzimmern mittlerweile abgelegt worden sein, hat sie zu ihm gesagt, ja, deine kommen erst gar nicht dahin, die werden erst gar nicht gekauft. Also diese Mutter war schon, die hatte auch eine Freude, glaube ich, an dieser Art, an diesem Disput irgendwie. Mhm. Und war eine, ja... Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass sie als zu Lebzeiten so bekannte Autorin war.
Das habe ich auch nicht gewusst.
Das habe ich aus dem Buch entnommen. Ja. Die jetzt wirklich hohe Auflagen hatte und daher auch eine ganz selbstbewusste Frau. Und die lese ich von ihrem Sohn ja, nichts sagen.
Da sind wir vielleicht auch bei Fronten. Ist es dir öfter mal auch bei denen oder bei den anderen, die du untersucht hast, aufgefallen, dass Mutter und Tochter eine Front gegen irgendetwas gemacht haben? Gegen die Umstände, gegen den Vater zum Beispiel oder was auch immer?
Gegen den Vater nicht. Wüsste ich jetzt in keinem Fall, fällt mir jetzt nämlich. Nee, eigentlich nicht. Also du meinst sehr eng zusammen.
Ja, dass sie einfach eine Front machen. Ne? Also ja, machen müssen vielleicht, weil Krieg oder was auch immer. Mhm. Du gehst ja wirklich durch die Zeitläufte.
Absolut,
es ist ja nicht so, dass nur in einem Jahrhundert gespielt hat, sondern deutlich mehr. Dass die Mutter und Tochter oder auch Vater und Sohn gibt es natürlich auch, sehr eng zusammen sind und dann gegen etwas kämpfen oder sich also schützen.
Ich würde sagen, nicht so direkt dagegen kämpfen, aber die drei Hagen-Frauen, die natürlich auch durch die jahrelange, oder das ihr Bekenntnis zu Biermann, ihr Protest gegen den Biermann-Rauswurf und Eva Maria Hagen war ja lange Zeit mit ihm zusammen und die hatten ja sehr darunter zu leiden. Also die waren schon, oder die sind schon, die haben zusammengehalten ganz einfach. Und ich glaube auch, das hat sich gegenseitig gestärkt. Die hatten natürlich genügend Auseinandersetzungen auch, aber es gab so Punkte, da haben sie zusammengehalten. Und das ist auch ein bisschen so, würde ich sagen, bei Jane Birkin und ihren Töchtern, auch mit Charlotte Gainsbourg, obwohl da auch die Charlotte hat ja einen Film über ihre Mutter machen wollen und das war erst ganz, ganz schwierig. Mhm. Und da kam auch immer wieder die Frage, wieso? Wir sind uns eigentlich, müssten uns viel näher sein, aber warum gibt es diese Distanz und so? Aber nach außen hin waren sie doch sehr, haben sich gegenseitig unterstützt oder auch ihre große Wertschätzung deutlich gemacht.
Gibt es grundsätzliche in den Geschichten, die du auch darstellst, Verfahrensunterschiede? Also mit anderen Worten, werden Mütter damit gut fertig, dass ihre Kinder nicht ganz so oder ganz anders werden als sie? Oder haben Töchter größere Probleme mit berühmten Müttern?
Ich glaube, wenn, ist es tatsächlich so, dass Töchter die größeren Probleme mit berühmten Müttern haben, weil sie auch eine Zeit lang abhängig sind oder was anderes von der Mutter brauchen, als umgekehrt. Mhm. Das glaube ich schon.
Verstehe.
Das andere, ich versuche gerade mir zu überlegen, bei wem das der Fall hätte sein können, also dass die Töchter jetzt berühmter sind als eigentlich weniger. Dass es da auch Konflikte gibt, ist ganz klar. Aber es ist eher dieses, weil da kommt dann doch ein gewisses Machtgefälle, glaube ich, auch jedenfalls in dem, bis zu einem gewissen Punkt ist man ja als Tochter abhängig und eben nicht umgekehrt irgendwie. Mhm. Und so würde ich es eher sehen.
Verstehe. Und wie sieht es mit der Familie Curie aus?
Zwei Nobelpreise.
Ja?
Ja. Ich glaube, die haben auch sehr zusammengehalten. Es ist gut, dass du die erwähnst. Die haben auch dieses Verständnis, dass man für die Wissenschaft lebt oder so. Mhm. Ich glaube, immer dann, wenn man so eine Ausnahmegeschichte praktiziert, macht oder damit zu tun hat, dann kommt dieser Zusammenschluss.
Mhm. Das ist letztendlich das, was ich auch meinte.
Ja.
Dieses solidarisch sein bis also gegen jeden, der irgendwie auch nur.
Ja, aber Probleme untereinander bereiten. Durchaus kritisch.
Ja, das schon.
Das würde ich schon sehen. Aber mir fällt jetzt gerade wieder eine Szene ein, die ich auch wiedergegeben habe in dem Film Herbstsonate. Da gibt es so eine extreme Mutter-Tochter-Geschichte. Die Ingrid Bergman spielt die Mutter und Liv Ullmann spielt die Tochter. Mhm. Und nach vielen Jahren kommt die Mutter mal wieder zu Besuch zur Tochter und die Tochter will ihr vorspielen eine Chopin-Etüde und weil sie sich freut, dass sie hat viel gelernt als Pianistin, sie spielt die eben vor und die Reaktion der Mutter ist, sie setzt sich hin, die Mutter ist, das habe ich vergessen zu erzählen, ist Konzertpianistin, aber die Mutter setzt sich hin und spielt das Stück so mit großer Überlegenheit und so souverän, wie sie es nur spielen kann. Und das ist praktisch so die Antwort auf den Versuch der Tochter. Also das finde ich eigentlich eine sehr harte Szene.
Bitter, ja.
Ja, und da ist dann kein Wort mehr notwendig. Also sie fegt sie einfach durch ihre durch ihre Kunst, indem sie ganz klar ihre Kunst darbringt, beiseite.
Anstatt das vierhändig zu spielen. Ja,
das wäre nichts geworden.
Nein, aber ne, ja, nein, weiß, ich was weiß, ich meine.
Ich weiß genau. Aber das, solche Sachen gibt es natürlich auch.
Ja, ja, klar. Dieses, also ich kenne das aus einer Familie Wissenschaftler. Der Bruder ist Nobelpreisträger, der andere ist auch Wissenschaftler in einem sehr ähnlichen Gebiet. Mhm. Ich glaube das nicht. Die Eltern haben einen langen Stammbaum von sehr bekannten Menschen und es ist nur Krieg und nur Probleme. Also insofern kann ich mir das gut vorstellen. Das gibt Schwierigkeiten, aber es gibt vielleicht auch wirklich Zusammenhaltmöglichkeiten. Mhm. Ja.
Natürlich, wenn das, was du eben geschildert hast, wenn Erfolg, was immer man darunter jetzt verstehen mag, aber wenn das Hauptkriterium ist, dann ist natürlich überwiegt die Konkurrenz, ganz klar.
Das ist schon richtig, ja.
Na, das ist, also das habe ich, das war auch in dem anderen Buch, also in dem Vorgängerbuch über Schwestern, da kam das natürlich auch dieses Problem vor.
Richtig, kann mich erinnern.
Und da war zum Beispiel auch die Sache mit Simone und Hélène de Beauvoir, diese sehr, sehr ambivalente Geschichte, wo die Simone so berühmt ist, dass von ihrer Schwester kaum jemand etwas weiß, obwohl diese in Frankreich oder nicht nur in Frankreich als Malerin einen Namen hat, obwohl es auch Bücher und alles über sie gibt, aber diese große Berühmtheit und teilweise auch die vernichtende Kritik von Simone de Beauvoir an den Bildern von Hélène, die hat das Gefälle nochmal verfestigt.
Verstehe. Es ist ja so, dass naturgemäß normalerweise die Mütter vor den Kindern sterben. Mhm. Du hast bei Callas ein bisschen schon berichtet, dass es da umgekehrt war. Wie ist denn wie wirkt denn der Tod auf einige deiner Protagonistinnen, einer zum Beispiel der Töchter oder umgekehrt, wenn es eine umgekehrte Situation ist? Mhm.
Mir fällt jetzt einfach ein, Jane Birkin, die ja drei Töchter hatte, also ihre älteste Tochter, die noch in England geboren worden war, die hat sich aus dem Fenster gestürzt und oder man fand sie eben vor ihrem Apartment auf dem, man weiß, es ist nie geklärt worden, wie es dazu gekommen ist. Und Jane Birkin hat so ein Lied dazu gemacht, viele Jahre später, Zigarette heißt es, wo sie sagt, ja, vielleicht war es ja doch ein Unfall. Also dieses auch sehr, sehr getroffen sein, es war sehr, sehr schlimm für sie und auch für die Schwestern. Aber dann, das fand ich irgendwie ganz, sich selbst den Trost geben wollen, indem man eine andere Möglichkeit einbezieht. Vielleicht ist sie auch gefallen, vielleicht so etwas. Also das fällt mir jetzt dazu ein, wie Jane Birkin mit dem Tod ihrer dieser Tochter, wie die das versucht hat, doch auch für sich zu verarbeiten.
Aber wir sind in München und München kommt ja nicht aus ohne Franziska zu Reventlow. Magst du uns dazu noch ein bisschen was zu deren Verhältnis sagen? Sie ist ja ausgestiegen aus einer wirklich etablierten Familie und den Rest kennen viele hier in München, aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, Franziska zu Reventlow war einfach eine sehr freiheitsliebende, eine rebellische Person, schon als ganz, ganz junge Frau. Und wenn sie über ihre Mutter schreibt, dann ist es so, als wäre das ist eine ganz, ganz schlimme Person. Also so. Und so hat sie sicherlich empfunden. Und diese Mutter hat auch einige Dinge getan. Also sie hat zum Beispiel das Tagebuch von ihr gelesen. Also sie hat Vertrauensbruch begangen. All solche Dinge, weil sie, glaube ich, überhaupt nicht fertig wurde mit diesem Kind, was so aufbegehrte. Und sich auch nicht hindern ließ. Es gab ja damals diese Ibsen-Clubs, die waren ja verschrien und die Eltern fürchteten eben den Einfluss dieses Dramatikers, der eben nichts von der bürgerlichen Ehe, der bürgerlichen Familie hielt und so. Und Franziska war Mitglied in so einem Ibsen-Club, also sie rebellierte ja ständig. Und das habe ich in meiner Biografie auch sehr, sehr ausführlich beschrieben. Und das spielt natürlich hier in diesem Fall auch eine Rolle. Aber auch da würde ich jetzt sagen, die Mutter hatte auch Angst um sie. Die Mutter wollte ihr nicht direkt schaden. Mhm. Obwohl Franziska das wohl so aufgefasst hat oder so empfunden hat. Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass jemand was tut und der andere empfindet das ganz, ganz anders. Mhm. Das ist ja nicht klar, dass es immer so genommen wird. Also das spielt da auch schon eine ganz wichtige Rolle. Die Mutter, die auf der anderen Seite von jemandem wie Theodor Storm oder so sehr gelobt wird, als eine sehr kultivierte Frau, als eine fantasievolle Frau. Das ist immer das Spannende, wenn man dann über eine Person aus verschiedenen Blickwinkeln liest.
Durchaus, ja. Na? Und ist das, trifft das auf eine der anderen Paarungen auch zu, dass dann andere Blickwinkel auftauchen? Von außen sehen, werden die Familien oder diese Paarungen von außen so gesehen, wie du sie siehst oder auch jetzt dargestellt hast? Und da gibt es Widersprüche, wo du sagst, also in der Literatur steht immer, dass eine große Hassliebe war und dabei war das etwas anderes?
Nicht so extrem, wie du das eben formuliert hast, aber doch eher so, das wird vielleicht an dem Callas-Fall sozusagen deutlich, dass da sind sich fast alle einig, dass die Mutter übertrieben hat und dass sie geltungssüchtig war und auch im Mittelpunkt stehen wollte und die Tochter nur gezwungen hat. Und da habe ich schon immer diesen Gegenpart, wo ich sage, ja, aber auf der anderen Seite, was wäre aus ihr geworden, wenn das nicht der Fall wäre? Und war es jetzt wirklich so? Also das sind dann eher Dinge, die ich ja auch nicht beurteilen kann und wo ich dann auch die Fragen auch in diesen kurzen Porträts offen lasse und sage, ja, aber war das wirklich so gemeint oder gibt es da noch eine andere Dimension? Oder?
Hast du beim Zusammenstellen der einzelnen Geschichten auch neue Dinge, die noch nirgendwo gewesen sind, entdeckt bei deinen Recherchen?
Ich bei den Recherchen, da kommen, treffe ich ja auf Fakten.
Ja, natürlich, aber es gibt manches. Ich habe neulich eine Sendung gemacht, da ging es auch darum, sich mit Fakten vergangener Zeiten auseinanderzusetzen. Und da hat jemand gegraben und durchaus neue Informationen gefunden, obwohl er was ganz anderes gesucht hat.
Mhm. Na, ich glaube eher, dass es auch immer wieder der andere Blickwinkel ist, auf den ich komme und der eben auch für alle Biografien, die ich geschrieben habe, auch als ich damals die Callas-Biografie schrieb, da stand für mich auch im Vordergrund, da konnte man ja nicht sagen, dass es keine Bücher über sie gibt. Es gab unzählige Veröffentlichungen, anders als bei Liesel Karlstadt. Das war eigentlich die erste Biografie, die ich geschrieben habe. Oder es gab einige, wo ich wirklich dachte, über die muss mal was erzählt werden, über diese Frauen. Das war ja bei der Callas nicht. Aber da fand ich zum Beispiel extrem, dass man sie entweder als die ruhmsüchtige Diva, kapriziös und was weiß ich, oder dann als die gebrochene Frau, die aber in ihrem Liebesleben und in ihrem Privatleben überhaupt kein Glück hat, dass es einfach nur diese beiden Teile gab. Mhm. Und ich habe immer gedacht, wer so eine Karriere macht, der hat schon so viel auch erlebt an Konkurrenz, an Anfeindung, an sich durchsetzen müssen, an so und so. Und dann bin ich auf so einen Satz gestoßen, wo sie sagte, die schlimmsten Anfeindungen, die schlimmste Konkurrenz und Rivalität habe sie in ihrem Beruf erlebt, nicht im Leben. Und das sind dann so Dinge, so zum Beispiel so etwas. Ja. Solche Sachen passieren mir öfter, dass dann bei einer Sache, wo ich sage, boah, aber war es nur das? War es nicht auch noch eine andere Dimension? Dass dann plötzlich sowas kommt und das, ja, das ist dann einfach ein Fundstück.
Mhm. Ja, das glaube ich. Ja, aber sowas in der Art meinte ich dann auch. Wir haben ja alle von Dingen, die uns interessieren, ein bestimmtes Bild.
Ja.
Und das verändert sich dann auch manchmal ein bisschen. Aber eigentlich haben wir erstmal das Bild. Und wenn dann plötzlich ein Licht drauf fällt, das ihn ganz anders darstellt, die Person oder sowas, das ist mal sehr spannend.
Finde. Genauso wie es bei der Recherche manchmal so ist, dass man so eine Ahnung hat von irgendwas. Es ist ja wirklich wie eine Detektivarbeit. Das ging mir so bei Liesel Karlstadt, da habe ich gedacht, die ja nach ihrem Selbstmordversuch, als sie so verzweifelt war, auch hier in der Nussbaumstraße in der Klinik war, eine Zeit lang dort verbracht hat. Und da habe ich aus einer aus irgendeiner Äußerung oder aus irgendeiner Notiz habe ich dann das Gefühl gehabt, nee, da muss noch mehr sein. Also da gibt es noch einen anderen Aspekt und es gibt noch einen weiteren Aufenthalt und so. Und gab es dann auch. Solche Sachen sind einfach, da weiß man dann doch, man ist auf dem richtigen Weg irgendwie.
Und es ist auch ein schönes Erlebnis, denke ich.
Das ist ein schönes Erlebnis und es ist wirklich, ich kann es nur als Detektivarbeit bezeichnen, als sowas, wo man auch einen Schluss zieht und sagt, wenn das und das der Fall ist, dann ist wahrscheinlich auch das gewesen.
Und wir haben halt immer eine Schablone von den Menschen, die wir uns ansehen, vor Augen. Und die kann besser oder schlechter sein oder ausführlicher oder weniger ausführlich sein. Aber sie ist halt immer nur ein Stückwerk.
Und sie hat ja immer mit uns zu tun. Also ja, mit natürlich. Dem Blick des Betrachters. Natürlich, ne? Genauso wie auch der Biografie. Das, was ich wichtig finde oder an den Porträts, jemand anders findet das vielleicht gar nicht so wichtig und nimmt einen anderen Aspekt. Man wählt ja immer aus.
Ne? Völlig richtig. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, absolut. Sonst können wir das Maschinen machen
lassen. Und dadurch ist es ja auch so spannend. Dadurch finde ich auch, und ich merke das auch deutlich, dass es auch offen, es gibt wie in Begegnungen mit Menschen, mit lebenden Menschen gibt es Punkte, da komme ich jemandem vielleicht sehr nahe und in einem anderen überhaupt nicht. Und das ist ja bei Biografien ähnlich. Und ich lasse das dann auch stehen. Also weil ich dann einfach sage, okay, da verweigert sich diese Figur und das muss man ihr auch lassen.
Ja, denke ich auch.
Und dann ist es so.
Ne? Man kann eben nicht in ihre Gedanken, sondern nein. Nur das, was irgendwo geschrieben steht oder was berichtet wird. Und ob das immer so stimmt, weiß man natürlich auch
absolut nicht. Und gerade wenn es Emotionen betrifft, die ja auch nie in der Weise so ausgesprochen werden, da kommt ja auch nochmal eine andere Dimension dazu.
Nee, das ist völlig richtig. Was mir sehr gut gefallen hat, ich kenne ja nur doch einiges von dir schon, wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen. Ich finde deinen Ton in dem Buch auch wieder sehr, sehr typisch und sehr schön und sehr angenehm. Nicht besserwisserisch, was ja manchmal auch so ist und ohne erhobenen Zeigefinger, sondern man hört deine Stimme heraus sozusagen. Und das, finde ich, tut dem Buch sehr gut und den einzelnen Geschichten.
Ich versuche nicht zu werten. Ich versuche nicht... ja, das vielleicht ist es auch das. Also und ich versuche keine Nähe zu suggerieren, wo ich sie nicht habe, aber da, wo ich sie habe, da gehe ich auch rein in die Emotionen.
Und verurteilst nicht und berichtest da an der Stelle dann.
Ja.
Und obwohl es manchmal Dinge sind, die überhaupt nicht mit dir zu tun haben könnten oder sowas. Aber in dem Zusammenhang noch, du musst ja immer eine Auswahl treffen zwischen denen, die du reinnimmst ins Buch und die du nicht reinnimmst und mit denen du dich näher beschäftigst. Ein Beispiel hast du uns schon gesagt. Gibt es noch, ich frage mal doppelt, nämlich einmal einige Leute auf der Liste, die du eigentlich gerne hättest hineinnehmen wollen, aber wegen des Umfangs meinetwegen nicht drin sind. Und auf der anderen Seite hast du dich auf jemanden eingelassen, der dann doch nicht drin gelandet ist in dem Buch?
Nein, es war so, ja, ich wusste natürlich den Umfang ungefähr.
Ja, klar.
Das wusste ich, das war wie beim Schwesternbuch schon, wie. Und dann hatten wir, und dann wurde ich gefragt, wie lang ungefähr. Und dann habe ich gesagt, ja, pro Doppel, das sind ja immer Doppelporträts, so und so viele Seiten.
Ja.
Das war mir klar. Und dadurch war es klar, sind es 16 geworden. Es ist ganz eigenartig, das kennst du ja sicher auch, wenn man in einem bestimmten Bereich arbeitet. Man weiß ungefähr, wie viele Minuten etwas dauert. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt einen Vortrag so und so, dann weiß ich aus Erfahrung, das ist dann so und so
ganz
lang.
Klar, ja.
Also insofern, ich wusste genau, das sind dann 16 ungefähr. Und dann habe ich auch gar nicht mehr weiter.
Ach so, du hast dann.
Als ich die 16 hatte, meine ich jetzt, da habe ich auch nicht mehr recherchiert oder so. Die waren eigentlich ziemlich schnell da, muss ich sagen. Das hat mich auch erstaunt, das war auch beim Schwesternbuch so. Ich habe dann gedacht, ja, jetzt schreibe ich erstmal auf, wen ich alle interessant finde. Und bei manchen habe ich mir dann schon eine Notiz gemacht, von denen ich viel weiß und so weiter, die auf jeden Fall. Und dann noch die, wo ich ein bisschen schauen musste, wo kriege ich Material her und so weiter. Aber es ist niemand draußen geblieben. Und ich hatte eigentlich von Anfang an so diesen Kreis.
Verstehe.
Eins ist draußen geblieben, leider. Ich hatte Katharina Thalbach, mit der ich mich auch unterhalten hatte, bei meinem Rot-Drexel-Buch und so, zu der einen guten Kontakt hatte. Die und ihre Tochter und Englin, die haben abgesagt. und meinten, das hätte gar nichts, also aus persönlichen Gründen. Und ich glaube, es war so, dass sie sich jetzt geeinigt hatten, mal eine Zeit lang keine Interviews zu ihrer Beziehung zu geben. Verstehe. Das ist das Einzige, die einzigen, die also wo von außen, wo ich ja Infos auch gerne gehabt hätte.
Ja, glaube ich, ja.
Das, die sind nicht drin. Aber sonst, und ich überlege gerade, wen ich dafür reingenommen habe.
Wahrscheinlich auch jemanden noch lebenden oder
da bin sowas. Ich jetzt auch gar nicht mehr. Das war ziemlich am Anfang, also insofern weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Verstehe.
Genau, nee.
Naja, hätte ja sein können, dass da noch fünf Leute oder fünf Paarungen.
Nein, tatsächlich vor nicht. Der Tür stehen. Also weder bei den Schwestern noch hier waren, nee.
Verstehe. Ich habe noch so ein paar Dinge mir notiert, da würde ich gerne wissen, was du dazu sagst. Das sind so kleine Aussagen, die ich getroffen habe, ohne dass ich hinter jeder stehe, aber jedenfalls mal sehen, was du dazu sagst. Zum Beispiel die ständige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit kann zu einem enormen Druck in der Beziehung zwischen berühmten Müttern und Töchtern führen, da jede ihrer Handlungen und Aussagen analysiert und kritisiert werden kann oder auch wird.
Und ich glaube, das hat die Charlotte Gainsbourg auch ziemlich klar formuliert, dass ihr das zu viel wurde, als ganz junge Frau, als junges Mädchen noch ständig auch zu Interviews gebeten zu werden, wo in einer Zeit, wo man doch eigentlich sein eigenes Ding machen will und sich ein bisschen nach außen abkapselt. Und dann hatte sie eben diese Eltern, die ständig auf Partys gingen, was sie gar nicht gestört hat, sagt sie, die waren dann halt nicht da, kamen erst morgens nach Hause oder so. Aber dass sie sich dazu äußern sollte, das war halt zu viel. Also diese Art von Überforderung kommt, glaube ich, dann schon, wenn die Eltern sehr berühmt sind.
Ja, wenn sie sehr berühmt sind. Bei Schauspielern ist das sicherlich sehr häufig
ja,
so.
Ja, das glaube ich schon. Ja.
Es ist wahrscheinlich so. Dann zum Beispiel, oftmals haben berühmte Mütter und Töchter ganz unterschiedliche Karrierewege. Das gibt es ja gar nicht so selten oder auch völlig unterschiedliche Ansichten. Und das kann zu Spannungen und auch zu Konflikten führen. Wie siehst du das? Sind die relativ gut zu beherrschen oder explodieren die öfter mal?
Ach, ich glaube, dass dann doch irgendwann das Verständnis überwiegt bei den meisten irgendwie. Und zum Beispiel bei Ingrid Bergmann und ihren Töchtern, die, wie gesagt, schon darunter gelitten haben, dass sie nicht das Wichtigste waren nach Aussage ihrer Mutter, sondern dass sie für die Arbeit das Wichtigste war. So hat doch Ingrid Bergmann immerhin, als die Isabella Rossellini sehr, sehr krank war, wirklich 2 Jahre überhaupt keinen Film gedreht und wirklich am Bett ihrer Tochter verbracht. Also die wussten dann schon, wann es drauf ankommt, wann es wirklich wichtig wurde. Verstehen. Und mir fällt jetzt wirklich von diesen Müttern und Töchtern jemand ein, wo das dann eskaliert ist an so einer Sache.
Ja, meine Frage, du hast dich damit beschäftigt.
Ja, nee, glaube ich jetzt nicht. Ja, bis, wenn man nochmal wieder die Callas nimmt, die dann die Konsequenz gezogen hat und gesagt hat, wenn die immer nur Geld von mir wollen, die sind auch noch jung, die können ihr eigenes Leben irgendwie. Das ist schon, also diese Art auch von Konsequenz. Aber, und es gab auch bei den Hagens, gab es auch Phasen, wo die Mutter, also Eva Maria und die Nina, auch, wo nichts mehr zusammenging. Das natürlich schon bei einer auch so extrem, auch freiheitsliebenden, eigensinnigen Tochter.
Verstehe. Der ständige Vergleich mit anderen berühmten Mutter-Tochter-Beziehungen, die sind ja teilweise auch damit konfrontiert. Bei denen in der Familie läuft es so. Oder auch mit dem öffentlichen Bild von perfekten Familien. Hast du Erfahrungen sammeln können in der Recherche, dass das bei der einen oder anderen Familie einen besonderen Input gefunden hat, dass die sich abgrenzen wollten oder dass sie es auch so machen wollten wie andere berühmte Mütter-Töchter-Beziehungen?
Du meinst also orientiert an anderen irgendwie?
Ja.
Bei denen? Nein, eigentlich nicht. würde ich jetzt nicht sagen. Dass sie sich schon abgegrenzt haben, das ist ja bei der Familie Mann zum Beispiel
der
Fall. Ne? Bei ihrer Krankheit ja da, sowas schon. Also und ihre eigenen Gesetze hatten, ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und so. Das schon, aber dieses direkt sich an anderen so orientieren, eigentlich nicht.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir reden ja doch über Zeiten, die schon ein bisschen vorbei sind und nicht gerade gestern passiert sind. Heutzutage ist das, glaube ich, in den Medien viel präsenter, als es damals noch vor 30 Jahren war.
Wobei man natürlich auch sagen kann, dass es auch heute noch, es gehören immer zwei dazu, es gibt auch heute noch ganz berühmte Schauspieler, auch in Hollywood oder so, über die man fast nichts weiß.
Fast nichts weiß, ja.
Und es heißt ja immer, man muss da mitmachen, sonst wird das nichts oder so. Aber es gibt auch Leute, die es bis zum Schluss, bis jetzt geschafft haben, obwohl sie Weltstars sind, dass man nur ganz, ganz wenig davon weiß. Und bei anderen kennt man die ganze Familie und weiß alles.
Das auch ist, und runter mit eigenen Live-Shows und was weiß ich.
Absolut, ja. Aber dieses sich stärker auch privat einzubringen, das ist natürlich heute ungleich mehr. Also das ist ganz klar. So als hier zu der Zeit zu den Zeiten, in denen die Frauen gelebt haben, über die ich hier schreibe.
Verstehe schon. Ja, es ist auf jeden Fall ist das insgesamt, das Konstrukt Mütter-Töchter ist sehr, sehr interessant. Und du hast das ja auch toll erzählt, dann an ganz vielen Stellen waren mir viele Sachen neu und ich denke mal, es geht den Lesern genauso. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss und ich hatte dich vorhin schon im Vorgespräch noch gefragt, dass es ein neues Buch von dir gibt, nämlich, ich nenne den Titel mal, Bei der Laterne wollen wir stehen. Es ist ein Roman und es bezieht sich auf das Lied Wie einst Lili Marleen.
Genau.
Magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, der Ausgangspunkt ist eben dieses Lied Lili Marleen und das irgendwie eine unheimliche Präsenz hat über die, ja, Jahrzehnte hinweg einfach. Mhm. Ne? Und sodass diese Frau auch diese Präsenz einfach hat, nicht nur das Lied, sondern sie auch. Aber es hat sie nie gegeben. Es gab dann immer mal so, es gab schon Frauen, die gesagt haben, sie könnten das gewesen sein. Oder es gab so ein paar Anekdoten zu diesem Thema. Aber eigentlich gab es Lili Marleen eben nicht, sondern es ist ein Gedicht von Hans Leib, zur Zeit des Ersten Weltkriegs oder kurz vorher geschrieben und was dann aber erst im Zweiten Weltkrieg diese Berühmtheit hatte. Und ich habe mir überlegt, ja, wer hätte diese Frau sein können? Also ich erfinde mal die Frau, die, ich sage nicht, dass sie es war, aber die hätte das sein
hätte
können.
Sein
das
können,
ist so der Ausgangspunkt. Und die schicke ich so durch das Jahrhundert. Es endet dann in den 1980er Jahren mit der Premiere von Fassbinders Film Lili Marleen. Mhm. Und ihre Geschichte ist die einer Frau, die eben Gesangskarriere machen will und auch macht. Und die führt sie nach Berlin, aber auch in die Schwabinger Szene, auch zu Monte Verita an den Lago Maggiore und dann schließlich nach New York. Und das ist der Plot.
Ja. Und es ist dein erster Roman, wie du
sagst. Es ist der erste veröffentlichte Roman. Ja. Ich habe schon mal einen Kurzroman geschrieben, also so als Book on Demand, aber das ist schon viele Jahre her. Aber das ist der erste veröffentlichte Roman und der erscheint im Juli bei Penguin.
Mhm, genau. Und wie hast du dich dabei gefühlt mit dem Roman gegenüber dem, was du bisher geschrieben hast? Das ist ja ein deutlicher Unterschied.
Es ist gar kein großer Unterschied. Nein. Das war die Überraschung. Ach. Dabei ist es gar kein so großer Unterschied. Weil ich muss ja auch den Hintergrund beleuchten. Ich muss eigentlich auch recherchieren. Ich muss auch wissen, wenn ich sie durch die Zeit schicke, was gab es damals schon und wie waren die und die Sachen. Und zeitweise habe ich sogar als leichter empfunden, weil ich kann ja jetzt bestimmen, wie die Person weitergeht. Genau. Und das konnte ich ja nicht einmal in den Biografien
genau,
nicht.
Genau, du hast recht.
Also die Art, es zu schreiben, war kein, oder der Unterschied war kein großer. Ah, gar nicht so. Okay. Das hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt.
Mhm. Und jetzt hast du Lust auf mehr wahrscheinlich, oder?
Ich habe schon viel in der Richtung. Und nur es ist natürlich so, wenn man einmal für eine bestimmte Sache steht oder so, dann ist es gar nicht so einfach, in ein anderes Genre einzusteigen.
Das denke ich mir, ja.
Und Ja.
Ja, und die letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, wem deiner Protagonistinnen würdest du gern welche Frage stellen?
Also, wen ich gern kennengelernt hätte, das ist Jane Birkin, muss ich sagen. Und aber eine konkrete Frage, vielleicht schon, wie sie, aber das wäre mir wieder zu nah, die würde ich ihr nicht stellen nach der Tochter, das würde ich nicht machen. Vielleicht würde ich doch, ich würde sie fragen, wie sich das ihr Verhältnis zu ihrer Tochter Charlotte verändert hat durch diese gemeinsamen, durch den Film, den die Tochter über die Mutter gemacht hat. Weil es ist ja schon was ganz Besonderes, dass die Tochter einen Film über ihre Mutter
durchaus
macht.
Durchaus, ja.
Und das ist mir irgendwann, erst habe ich es einfach auch nur so hingenommen, habe gedacht, naja, die macht den Film über sie, sie ist, kann das auch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, das ist schon mal was ganz Besonderes. Das ist auch ein großes Risiko einzugehen von beiden irgendwie. Und danach würde ich sie dann nicht ganz konkret, aber überhaupt, wie sie das empfunden hat oder ob sich das Verhältnis vielleicht hinterher dann entscheidend verändert hat oder so. Dankeschön.
Gunna Wendt hat in ihrem Buch das komplexe Verhältnis zwischen berühmten Müttern und Töchtern dargestellt. Sie betrachtet die verschiedenen Aspekte dieser Beziehung und reflektiert gesellschaftliche Gegensätze und den Wandel auch des Frauenbildes. Sie setzt sich kritisch mit psychischen Belastungen, häufigem Wechsel der Lebenssituationen ihrer Protagonistinnen auseinander und legt besonderen Fokus auf den Einfluss von Tod und Verlust auf die Persönlichkeitsentwicklung der von ihr dargestellten Frauen. Im Buch finden Lesende Gedichte, Prologe und auch Porträts, die dies verdeutlichen. Sie betrachtet die Dynamik zwischen Müttern und Töchtern und betont dabei auch die Anziehung von Gegensätzen. Auch zieht sie dabei Verbindungen zu zeitgenössischen Themen. Das Buch zeigt historische Beispiele, wie die Beziehung von Marie Antoinette zu ihrer Mutter Maria Theresia, stellt aber auch dar, wie moderne Mutter-Tochter-Beziehungen wie Nina und Cosma Schiever-Hagen darstellen. Gunna zeigt die Bedeutung des Schreibens als besonderes Element und betrachtet den Einfluss der Ereignisse auf die Persönlichkeitsentwicklung. Die Freude meines Lebens bietet faszinierende Porträts, die historische Fakten und menschliches Verhalten vereinen und so einen Bezug zur Gegenwart herstellen. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 216. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Gast hier im Gasteig im Pixel war Gunna Wendt. Vielen Dank für das schöne Buch, für das tolle Buch, für die vielen Informationen und für die vielen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Dankeschön.
Ich danke dir.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.